Die Clips sind immer schneller, als ich trinken kann. Von daher, ich sollte die Clips länger machen, damit ich mehr Zeit habe da. Aber ja, wir wollen weitermachen in der Reihe Die Macht der Gewohnheit. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe in der Vorbereitung sehr stark profitiert von einem Kollegen von mir, den ich sehr mag. Das ist etwas, was mich persönlich sehr herausgefordert hat und das ist im letzten Jahr schon an diese Predigtreihe gedacht habe, sie konzipiert habe, ich habe das so nicht erwartet, aber ich bin sehr dankbar dafür. Von daher mögt ihr nochmal mit mir aufstehen, ich würde gerne nochmal mit uns beten. Vater, es geht um dich und es geht um dein Wort und dein Wort hat Kraft. Es hat Kraft, uns zu ermutigen, uns zu trösten, uns herauszufordern, Klarheit zu geben, dir fröhlich hinterherzuleben, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass das ein Stück heute Morgen deutlich wird. Rede du bitte jetzt durch mich. Amen. Es ist schon ein paar Wochen her, da ist eine Schulklasse auf Klassenfahrt unterwegs, zwei Lehrer mit irgendwas, weiß ich nicht, 30, 40 Schülern. Auf jeden Fall haben die sich sehr gefreut, zusammen auf einer Nordseeinsel zu landen. Und der Busfahrer ist los, bestes Wetter. Und sie kommen in Norddeich an. Und da, wie das so üblich ist, Gewusel, packen schon mal ihre Koffer aus und also diese Sachen. Und die Lehrer wollen hin und wollen sich die Tickets zur Überfahrt auf die Insel holen und das, was sie so vorbestellt haben. Und er kommt an den Schalter und dann sagt derjenige am Schalter, keine Tickets, wir haben nichts bekommen, alles. Dann stellt sich nach ungefähr 3-4 Minuten heraus, es ist das falsche Norddeich. Es ist nicht das Norddeich in Ostfriesland, wo sie hingefahren sind, sondern das Norddeich in Schleswig-Holstein. 300 Kilometer verfehlt. Dann in dem Zeitungsartikel steht, dass ganz schnell das Rote Kreuz gerufen wurde und die haben Notbetten aufgestellt in irgendeiner Schulhalle da und so weiter. Und am nächsten Tag sind sie dann die 300 Kilometer zurückgefahren, umgekehrt, falsche Richtung. Das ist das, worum es mir heute Morgen geht. Das ist das Schlüsselwort, mit dem ich mich beschäftigt habe und wo ich auch heute Morgen mit euch nachdenken will, nämlich die Frage der Umkehr. Es ist so, ich habe das vor 14 Tagen, als wir diese Predigtreihe angefangen haben, haben wir darüber nachgedacht, welche eine Kraft Gewohnheiten haben. Und jetzt denkst du vielleicht, wie passt das zusammen, Gewohnheit und Umkehren? Und ich will dir heute Morgen sagen, und wie das zusammenpasst. Ich will versuchen, das zu erklären, aber ich will eines vorweg sagen. Es gibt nur wenige Dinge, die so eine krasse Auswirkung haben, wie das, was ich euch heute Morgen erzählen werde. Ich will euch schon ein bisschen anfixen und die Erwartungen nicht so gering halten, aber weil das, was wir jetzt überlegen, wirklich eine Kraft, eine Power, eine Dynamik entfalten kann in deinem Leben, das ist kolossal. Drei Gedanken, die ich mit euch teilen will. Erstens, umkehren. Warum ist das wichtig? Ich will ganz von vorne anfangen, nämlich es ist interessant zu sehen, wie Jesus, als er angefangen hat, hier auf der Erde was zu sagen, dass seine ersten Dinge, die er gesagt hat, zum Beispiel folgende sind. In Matthäus 4, Vers 17. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder Lukas 5, Vers 32, da sagt Jesus von sich, dass er Sünder zur Umkehr rufen will. In Lukas 15, Vers 7, da erzählt Jesus eine Geschichte und er fasst das am Schluss so zusammen. Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Umkehren. Für Jesus ist das in seinem Ganzen, das von Anfang bis Ende, ist das Thema gewesen, nämlich Umkehren. Umkehren ist etwas Lebensnotwendiges, etwas, was ohne das kannst du nicht zu Gott kommen. Jesus sagt, wenn du nicht umkehrst, dann habe ich dir nichts zu sagen. Wenn du nicht bereit bist dazu, wenn du das nicht praktisch werden, dann kann ich dir nicht helfen. Oder anders? Wenn ich möchte, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dauerhaft intakt bleibt, wenn ich möchte, dass die Liebe und die Kraft und die Freude Gottes in mein Leben hineinkommt, dann bedeutet das nicht nur ein einziger, einmaliger Schritt am Anfang der Beziehung zu Jesus, sondern es ist ein Prozess, in dem ich bleibe als Christ, der mich weiter beschäftigt. Und es wird dazu führen, dass ich vorwärts komme und wachse, dass eine Freude, eine Kraft, die Liebe Gottes mein Leben anfängt zu bestimmen, wie das vorher nicht vorstellbar war. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ach Marco, das mit der Sünde und dem Umkehren, Marco, das ist doch irgendwie so negativ. Das ist auch, damit verbindet sich so viel mit Anstrengung und mit Mühe. Mein Leben ist doch schon so kompliziert und jetzt kommst du mit so einer Geschichte. Ständig Fehler zugeben, bekennen, Einstellung ändern, umkehren. Da quäle ich mich doch selber. Das zieht mich runter, macht mich fertig, macht mich krank, raubt mir Kraft. Und es gibt dann Christen, die sagen, ich kenne doch meine Fehler ganz genau. Jesus hat das geklärt und jetzt will ich mich um die positiven Dinge in meinem Leben kümmern. Und ich hoffe so sehr, dass du heute Morgen siehst, dass es genau das Gegenteil ist. Wir haben das eben in Psalm 32 zusammen angeguckt und ich kann mit euch nicht den ganzen Psalm durchgehen, aber ich will ihn immer mal wieder antippen, weil es in diesem Psalm um Umkehr, um Sünde bekennen geht und nicht das ist das, was krank macht. Nicht Sünde ernst nehmen ist das, was mich krank macht, sondern nicht umkehren. Nicht bekennen, das ist das, was uns die Kraft raubt. David hat das so erlebt und deshalb schreibt er das auch so in diesem Psalm, zum Beispiel in Vers 3 und 4. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. David, ging's echt schlecht. Warum? Er hat bis jetzt gedacht, dass das mit den Sünden, mit seinen Fehlern, mit seinem Versagen, dass er das irgendwie mit sich ausmachen kann. Dass er das schon irgendwie verdrängt kriegt, erklärt kriegt. Dass er das relativiert kriegt. Er dachte, ich brauche keine Umkehr. Und das Ergebnis davon ist, es macht ihn fertig, es macht ihn innerlich krank, es macht ihn kraftlos. Er wird seelisch zerfressen. Hier steht, er stöhnt. Und er wendet genau dieselben Mechanismen an, die ich von mir kenne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das sind die Mechanismen. Er schweigt. Er verdrängt. Er lenkt sich ab. Vielleicht schiebt er die Schuld auf andere, aber all das macht es nicht besser, sondern das macht es nur noch schlimmer. Die Schuld, das Schuldgefühl, das Wissen um meine eigene Unzulänglichkeit, das geht nicht einfach weg. Es wird nicht irgendwie sich auflösen. Es ist irgendwie unzerstörbar. Und je mehr ich mich weigere, umzukehren und desto mehr wächst die Distanz zwischen mir und meinem Schöpfer. David drückt das hier aus. Deine Hand lastet auf mir. Ich weiß, da stimmt es nicht zwischen mir und Gott. Da ist es nicht in Ordnung und ich kann das nicht irgendwie wegschieben, sondern das ist etwas, was mich belastet. Ich will das an dieser Stelle sehr offen sagen. Wenn ich das so erkläre, dann ist das für viele völliger Nonsens. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Heute wird immer wieder erklärt, dass das mit Sünde überhaupt keinen Sinn macht. Sowas wie hier bei David, das wird einem doch von Religion eingeredet. David muss irgendwie lernen, positiver zu leben, irgendwie sich selbst anzunehmen, auch mit den ganzen Schwächen, das gehört halt zum Leben dazu. Und er muss auch lernen, nicht sich dauernd klein zu machen vor Gott. vor einem Gott, den er sich vielleicht überhaupt erst einbildet? Wie ist das mit Religionen? Wie viel Fakten sind denn dabei? Was ist nicht irgendwie von außen auf mein Leben projiziert? Aber die Wahrheit ist, ich habe noch nie jemanden getroffen, der keine Schuldgefühle kennt. Ich kenne niemanden, der nicht auch Momente der Scham kennt, weil ich nicht so gut war, wie ich eigentlich wollte. Es gibt viele berühmte Psychiater, die sich dazu geäußert haben. Einer der bekannteren ist Raphael Bonelli. Er ist Österreicher, sehr bekannt, eine große Praxis. Er ist Psychotherapeut. Und er erlebt das, wie oft Leute zu ihm kommen in seine Praxis, Leute, die überhaupt nicht an Gott glauben, aber die ihr Gewissen erleichtern wollen. Sie wollen bekennen, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie schuldig geworden sind und wollen das aussprechen. Das ist also nicht so, dass sie von Religion das irgendwie eingeimpft bekommen haben oder irgendwas, aber auch wenn sie überhaupt nicht an Gott glauben, fühlen sie sich bedrückt, belastet, krank. Nicht deshalb, weil ein Gott sie zur Umkehr zwingt, sondern weil sie instinktiv spüren und das bekennen. Eine wichtige Grundlage, sagt er, Raphael Bonelli, ist dafür, seelisch gesund zu sein und zu leben, dass ich so bekenne, dass ich das ausspreche. Er sagt, Umkehren ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Jetzt ist das, was dieser österreichische Psychiater sagt, nicht im Kern das, was jetzt hier im biblischen Sinn, im christlichen Sinn Umkehr bedeutet. Aber das, was hier deutlich wird, ist, ich kann nicht einfach so tun, als ob Jesus, David hier im Psalm 32, gehen natürlich einen Schritt weiter und sagen, um mit Gott, meinem Schöpfer, im Reinen zu sein, brauche ich ein kontinuierliches, demütiges, umkehrendes Herz. Deshalb das Zweite, was ist gemeint? Umkehren, was ist gemeint? Drei Dinge anhand dieses Psalms, die deutlich machen, was Umkehren im Kern ist. Das Erste ist ehrlich. Hier im Psalm 32, Vers 2 steht, glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Vers 5, da gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Der Weg zur Umkehr bei David und auch bei dir und mir, der fängt mit Ehrlichkeit an. Ich bin bereit, vor mir selbst und vor Gott ehrlich zu sein. Ich muss aufhören, mich und andere irgendwie zu beschummeln. Ich verdränge die Schuld nicht mehr. Mein Versagen wird klar und ehrlich benannt. Ich rede mir meine Sünde nicht mehr klein. Natürlich braucht es dazu Stärke. Vielleicht klingt das in diesem Zusammenhang seltsam. Aber wenn jemand etwas zugibt, seine Fehler einsieht, es nicht vertuscht, dann hat das was mit Stärke zu tun. Das ist etwas, was mir in der Phase des Baus hier in der Gemeinde sehr deutlich geworden ist. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich habe mit ganz unterschiedlichen Handwerkern zu tun gehabt. Und es gab Leute, wenn was nicht funktioniert haben, gab es zwei Arten von Reaktion darauf. Das meiste, was ich gehört habe, ist Folgendes. Oh, mein Kollege hat das versemmelt. Oder der Lieferant war nicht in Ordnung, da ist irgendwas schiefgegangen. Es war meistens gab es irgendeine Erklärung, die nicht mit dem Handwerker zu tun hat, sondern wo man die Schuld abschieben konnte. Ich habe einen Handwerker vor Augen, da ist was nicht gelungen und der hat gesagt, ich bin schuld. Das war wirklich Mist, ich bringe das in Ordnung. Ich habe liebend gern mit diesem Handwerker weitergearbeitet. Weil er die Stärke hatte oder die Klarheit, die Ehrlichkeit hatte, sich zu seinem Fehler zu stellen. Das Bekennen braucht eine enorme Stärke. Das Ehrlichsein braucht eine Stärke, um mich mit meinem toten Winkel, mit dem Problem, mit dem blinden Fleck meines Lebens auseinanderzusetzen, meinen Charakterschwächen. Bedeutet auch, dass ich Gott bereit bin, mir von Gott bereit bin, sagen zu lassen, was richtig und falsch ist. Und dann zu merken, so bin ich wirklich. Und mich macht das traurig. Ich bin frustriert mit Dingen in meinem Leben, die so ist, dass ich sie euch nicht erzählen werde. Mich plagt das. Aber die Lösung, wir warten ganz super. Die Lösung ist nicht, dass ich so tue, als sei es nicht, sondern dass ich in diesem Moment, dass ich mich dazu stelle, dass ich ehrlich bin und sage, ich bin wirklich so. Das Zweite ist, der nächste Schritt ist, das zu klären. Psalm 32, Vers 7. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Umkehr bedeutet nicht nur zugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern Umkehr bedeutet, wohin kehre ich jetzt um, wenn ich mich von dem wegwende, wie es bis jetzt gewesen ist, wenn ich erkannt habe, das ist der falsche Weg, wohin kehre ich mich jetzt? Warum habe ich auch das getan, was ich bisher getan habe? Und wohin wollte ich wirklich? Warum fühle, denke, handle ich so? Und David, das ist sehr interessant in diesem Vers, er spricht von Sicherheit. Bei manchen Übersetzungen ist das Wort, was hier steht, ist Zufluchtsort. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gut erklären kann, weil ich glaube, dass das ein Knackpunkt ist in dem Ganzen. Zur Umkehr im christlichen Sinn gehört, dass ich mir die Frage stelle, was hat mich da geritten? Es geht um solche Fragen wie, warum habe ich nehme mal ein Beispiel, warum habe ich schlecht über den anderen geredet? Vielleicht, damit ich besser dastehe? Weil ich das brauche, um mich wertvoll zu fühlen? Dass das meine Sicherheit ist, dass ich dann auf einmal merke, okay, mein Bild, was die anderen von mir haben, ist das Bild, was mir dann Sicherheit gibt. Das ist mein emotionaler Zufluchtsort. Oder anderes Beispiel, warum habe ich gelogen? Damit ich gut vor den anderen dastehe, damit ich etwas bekomme, von dem ich glaube, dass ich das unbedingt brauche, als meine Sicherheit, mein Zufluchtsort, da wo ich gedacht habe, das brauche ich. Die Stütze meines Selbstwerts, mein Halt. Umkehr ist mehr, als ich gedacht habe. Umkehr heißt zurückkehren zu Gott, weil er meine Sicherheit ist. Weil nur er mein Zufluchtsort sein kann. Und ich verstehe auf einmal, ich habe mir eine andere Sicherheit gesucht, einen anderen Zufluchtsort gesucht als bei Gott. Und ich brauche das, dass ich so durch einen Psalm erinnert werde, Gott gibt mir genau das, was ich an anderen Stellen gesucht habe. Gott ist der, der wirklich meine Sicherheit ist. Und deshalb ist der Ort der Umkehr auch ein Ort des Jubels. Das ist das, was David hier schreibt. Er redet von Freude. Freude in diesem Sinn ist, ich finde nämlich an dem Ort zurück, an dem ich eigentlich gehöre. Ich juble vor Freude, sagt David. Und das macht so ein Stück dieses Paradox deutlich. Je mehr ich umkehre, desto fröhlicher werde ich. Je mehr ich umkehre, desto fröhlicher werde ich. Weil ich zu bei Gott an den Ort komme, wo ich wirklich Sicherheit finde. Weil ich mich abwende von den Scheinsicherheiten, den Scheinzufluchtsorten, wo ich gedacht habe, wenn ich mich so verhalte, wenn ich auf mein Recht poche, wenn ich mir diesen Vorteil verschaffe oder diese Anerkennung, diese Liebe so, dann ist es. Aber da ist nichts. Sicherheit ist nur bei ihm. Und auf einmal merke ich, Umkehren ist keine zähneknirschende Selbstmalträtierung, sondern Freude darüber, dass ich in Gott wieder neu einen sicheren Zufluchtsort gefunden habe. Und das hat mit dem Letzten zu tun, hier dieser drei Elemente, nämlich Gottes Liebe. Wer mich liebt, ist das Dritte, was dazu gehört. Psalm 32, Vers 10. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Dies ist meine Motivation beim Umkehren. Das ist das, was mich antreibt, was mir vor Augen ist. Gott liebt mich. Liebe, Gottes Liebe umgibt mich. Durch Gottes Sohn ist Vergebung möglich geworden, hat die Beziehung zwischen mir und ihm in Ordnung gebracht. Es gibt Vergebung aus Liebe, Gottes Liebe zu mir. Und diese Liebe gilt nach wie vor mir und dir. Und deshalb schreibt zum Beispiel Paulus im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Manche Leute haben so ein Bild von Gott, wenn es um Umkehr so, Gott steht da mit dem Knüppel drohend hinten und dann soll ist das das, was mich zur Umkehr bringt. So richtig, hier ist das Gebot und Gott prügelt mich dahin. Gott zwingt mich dahin. Gott ist einer, der durch seinen Zorn mich zur Umkehr bringt. Und das Gegenteil ist wahr. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte, seine Freundlichkeit, ich will dir kurz sagen, was der Zusammenhang ist. Gott in seinem Sohn drückt seine Freundlichkeit, seine Liebe zu dir so sehr aus, dass Gottes Hoffnung ist, dass dich das so sehr begeistert, dass das dich so sehr erfüllt, diese Freundlichkeit Gottes, dass du sagst, mit diesem Gott will ich und ihm vertraue ich und mit ihm bin ich unterwegs und was er will, will ich auch. Und dass du anfängst, Schritt für Schritt das als Gewohnheit zu haben, zu ihm umzukehren. Deshalb, weil Gott dich so sehr liebt, weil seine Liebe dich umgibt, deshalb kehrst du um. Das Dritte, ich möchte euch nicht rausschicken, ohne was Konkretes zu geben an dieser Stelle, was euch hoffentlich die ein oder andere Perspektive gibt. Wie kann ich das machen oder wie kann ich das einüben? Weil meine Hoffnung ist, dass Umkehr etwas ist, was dich weiterhin beschäftigt, dass das etwas wird, was zur Gewohnheit wird und dadurch seine Kraft in deinem Alltag zur Geltung kommt, Gottes Kraft in dir. Wenn ich Gewohnheit einübe, wie kann das praktisch aussehen? Und jetzt greife ich ein altes Wort, was ich erklären muss, weil es, glaube ich, für viele von uns nicht das ist, was ich meine. Wenn ich Beichte sage, dann denken manche von uns, das ist so, dass ich in ein Kirchengebäude gehe in so einen Beichtstuhl, so eine Kiste, wo man so zwei Leute sich drin befinden und wo dann der eine dem anderen sagt, was er falsch gemacht hat und dann muss ich irgendwie zur Strafe oder was auch immer, muss ich dann 10 Vaterunser beten oder sonst irgendwas. Das ist nicht Beichte. Beichte bedeutet, dass ich jemanden habe, bei dem ich ehrlich sein kann und wo ich aussprechen kann, was mir nicht gelungen ist. Wo ich weiß, derjenige hält dicht und wo der andere mir eine Ermutigung sein kann, weil er mir sagen kann, Gott liebt dich trotzdem und seine Liebe, seine Güte dir gegenüber ist grenzenlos und er hat dir vergeben und jetzt mach den nächsten Schritt. Tu, geh, fröhlich, weil alles ist in Ordnung. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, wie das für dich ist, es ist etwas, was ich brauche. Jemanden, wo ich hingehen kann und sagen kann, hier, dann habe ich das ausgesprochen. Und dieses Aussprechen bedeutet viel. Und diese Zusage, diese Erinnerung daran, dass Jesus wirklich das alles in Ordnung gebracht hat, dass es mir vergeben ist, bedeutet viel. Was ich hoffe, was du... Wenn wir über Gewohnheiten reden, nochmal dieses Bild zu benutzen, wenn es um Gewohnheitsveränderungen geht, dann denken manche, jetzt muss ich groß abbeißen. Jetzt muss alles in meinem Leben anders werden. Und ich muss jetzt richtig groß, ich hoffe, dass du klein abbeißt und dich dadurch nicht verschluckst, sondern dich nach und nach von etwas anderem ernährst, um in dem Bild zu bleiben. Dass du Schritte gehst, dass kleine Schritte nachher anfangen, dein Leben mehr und mehr zu prägen und es dadurch zur Gewohnheit wird. Ich möchte dir eine zweite Sache sagen, die dir vielleicht helfen kann. Wenn du gleich rausgehst, unten auf dem Infotisch, wo diverse Sachen von so Gemeindeinfos liegen, liegt ein DIN A5-Zettel. Und auf diesem DIN A5-Zettel stehen vier Stichpunkte, die von einem, ich habe ein Buch gelesen, das Buch ging eigentlich um was ganz anderes, es ging um Gebet. Und der Autor, der dort diese vier Stichpunkte aufgeschrieben hat, ich weiß nicht, warum er sie gerade dorthin geschrieben hat, aber die passen für uns heute wie Faust aufs Auge. Wenn du rausgehst, ich hoffe, dass du Folgendes machst. Du nimmst diesen Zettel mit und heute Abend legst du ihn, ich weiß nicht, ob du einen Nachttisch hast oder du legst es irgendwie neben dein Bett oder was auch immer, und du guckst auf ein Stichwort. Und du, da sind Fragen daneben, ich glaube, ich habe mir die nicht aufgeschrieben, also ich kann euch kein Beispiel sagen, was da drauf steht. Es ist etwas, wo das hilft, ein Stück zu reflektieren, wo stehe ich gerade in meiner Umkehr? Was ist einfach eine Hilfe? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht weißt du genau, wenn es um Umkehr geht, was dich betrifft und so. Mir hilft manchmal, dass mir Fragen gestellt werden, um zu gucken, wo ich gerade stehe. Das ist so ein Zettel, der dir Fragen stellt und dir vielleicht an dieser Stelle hilft, den nächsten Schritt zu machen. Ich hoffe, dass du übst und trainierst und Schritte machst, wenn es um Umkehr geht. Dass sich deine Gewohnheiten an dieser Stelle Schritt für Schritt ändern. Und ich glaube, wenn du dann entdeckst, welch eine Gnade es ist, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen, geliebt zu werden von Jesus, und dass dann anfängt, Jesus die tiefere Quelle deiner Freude zu sein, ich glaube, das hat die Möglichkeit, mit Schuld und mit Scham und mit Sünde ganz anders umzugehen. Soweit.